Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und da stellen wir heute zunächst ein Verfahren vor, das den Funktionszustand von Spenderorganen dreimal so lange wie bisher möglichst stabil halten kann. Berichten über die Idee von Osnabrücker Ökologen, Hausdächer für die Begrünung mit selten gewordenen Wildpflanzen zu nutzen. Rezensieren anschließend das Buch von Gregor Hassler, Die Darm-Hirn-Connection, und sprechen schließlich über den Neustart bei Deutschlands erster privater Mondmission. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Uli Blumenthal. Organtransplantationen sind ein Wettlauf um Leben und Tod. 2018 verstarben 900 Patienten auf der Warteliste für ein Organ, darunter 288, die eine neue Leber benötigten. Transplantationen sind aber auch ein Wettlauf gegen die Zeit. Gelingt es, das Spenderorgan schnell genug zum passenden Empfänger zu bringen? Mit einem neuen Kühlverfahren konnten Ärzte aus den USA jetzt menschliche Lebern nach der Entnahme im Experiment dreimal länger als üblich funktionsfähig halten, Volkert Wildermuth berichtet.
Kälte verschafft Zeit, lautet eine Regel in der Medizin. Werden Organe unter die Körpertemperatur herabgekühlt, dann verläuft ihr Stoffwechsel langsamer, sie brauchen weniger Energie und Schadprozesse spielen sich nur noch in Zeitlupe ab. Deshalb werden bei einer Transplantation die Organe nach der Entnahme ausgespült und in einer speziellen Flüssigkeit auf etwa 4 Grad gekühlt, bevor sie zum Empfänger gebracht werden. Eine Leber lässt sich so für ungefähr 9 Stunden konservieren.
Wenn wir diesen Zeitpunkt ausdehnen wollen, dann brauchen wir noch niedrigere Temperaturen. Aber dann beginnt das Wasser in den Organen zu gefrieren und das ist sehr gefährlich und tötet das Organ.
Besonders schädlich sind Eiskristalle, die Zellen von innen heraus zerstören können, erklärt Rainier de Vries. Der Arzt und Ingenieur ist Mitglied eines Forscherteams am Massachusetts General Hospital im amerikanischen Boston, das nach neuen Wegen der Organkonservierung sucht. Konkret geht es um Supercooling, deutsch weniger dramatisch, um Unterkühlung. Der Begriff bezeichnet hier kein medizinisches, sondern ein physikalisches Phänomen, bei dem Wasser unter seinen Gefrierpunkt gekühlt wird, ohne dass sich dabei Eiskristalle bilden. Das gelingt mit Hilfe von Chemikalien wie etwa bestimmten Zuckern und vor allem durch die vollständige Entfernung der Luft aus dem System, weil sich Eiskristalle besonders schnell an der Grenzfläche Luft-Wasser bilden. Mit dieser Strategie konnte das Team aus Boston schon erfolgreich Rattenlebern über mehrere Tage konservieren.
Rattenlebern sind aber 200 Mal kleiner als die menschlichen Organe. Experten haben gesagt, eure Rattenexperimente sind ja schön und gut, aber das wird nie in der Klinik funktionieren. Schlicht weil ein größeres Volumen dramatisch mehr Möglichkeiten zur Eisbildung bietet.
Um dieses Hindernis zu bewältigen, haben die Forscher in Boston ein gängiges Perfusionssystem angepasst, um damit ganz vorsichtig eine zuckerhaltige Gefrierschutzlösung durch menschliche Spenderlebern zu pumpen. Es handelte sich um Organe, die den Qualitätsstandards einer Transplantation nicht entsprochen hatten. Sie wurden mit der neuen Methode auf 4 Grad unter Null gekühlt und dann 27 Stunden gelagert. Anschließend wärmte Rainier de Vries die Lebern wieder auf Körpertemperatur und prüfte ihre Funktion.
Wir haben festgestellt, dass diese Lebern Laktat abbauen. Das gehört zu den normalen Aufgaben der Leber. Sie produzieren auch Galle, wenn sie bei Körpertemperatur von Blut durchströmt werden. Es gibt viele Bluttests, die eine Leberschädigung anzeigen. Die haben wir auch genutzt und konnten keine größeren Probleme nachweisen.
Die Leberfunktion war nicht optimal, aber das ist nicht verwunderlich. Schließlich handelte es sich um Organe, die für eine Transplantation nicht geeignet waren. Aber die Unterkühlung um 8 Grad gegenüber dem Standardverfahren konnte den Funktionszustand der Lebern über 27 Stunden stabil halten. Diese Zeit ist dreimal so lange wie bei der Lebertransplantation sonst üblich.
Diese zusätzliche Zeit ist aus mehreren Gründen wichtig. Wenn Sie ein Organ in Berlin haben, dann kann das heute innerhalb von Deutschland verteilt werden. Aber vielleicht lebt der beste Empfänger ja in Madrid und kann nicht erreicht werden.
Es gibt auch experimentelle Ansätze, bei denen das Immunsystem des Empfängers Tage vor der Transplantation mit dem Spendergewebe sozusagen vertraut gemacht wird, um die Abstoßungsreaktion zu verhindern. Solche Ansätze könnten mit dem neuen Verfahren auch für die Leber möglich werden. Und ganz weit gedacht bietet die Unterkühlung vielleicht auch die Möglichkeit, Organe dauerhaft zu lagern und Organbanken aufzubauen.
Unterkühlte Leber, neue Kühlmethode, verlängerte Lebensdauer von Spenderorganen. Ein Beitrag von Volkert Wildermuth. Industriezentren, riesige Ackerflächen, ausgedehnte Wirtschaftswälder. In Deutschland gibt es kaum noch unberührte Natur. Und dadurch sind auch viele Pflanzengemeinschaften nur noch spärlich vorhanden oder gar ganz verschwunden. Biologen der Hochschule in Osnabrück verfolgen nun ein interessantes Konzept, um seltene Pflanzen wieder anzusiedeln, und zwar auf Hausdächern. Volker Mrasek berichtet von der Jahrestagung der Gesellschaft für Ökologie in Münster.
Kleines Habichtskraut.
Das Bergsandglöckchen.
Das quendelblättrige Sandkraut.
Kleiner Vogelfuß.
Die Frühlingshaferschmiele.
Der feinblättrige Schwingel oder der raublättrige Schwingel.
Noch nie von diesen Arten gehört? Kein Wunder, denn all diese Pflanzen trifft man in einem Vegetationstyp an, der selten geworden ist, in Trockenrasengesellschaften. Seine Mitglieder sind die große Leidenschaft von Roland Schröder, Landschaftsökologe an der Hochschule Osnabrück.
Im Wesentlichen sind es Spezialisten, die eben an trockene, nährstoffarme, in dem Fall auch sandige Standorte angepasst sind.
Gehölzfreie Heide- und Graslandschaften, um die geht es. Solche Biotope seien nach und nach verloren gegangen, bedauert Katrin Kiel, Professorin für Vegetationsökologie und Botanik in Osnabrück.
Diese Arten kommen nur noch in sehr kleinen Naturschutzgebieten vor. Viele Flächen sind sehr stark aufgedüngt worden mit Gülle, aber auch Stickstoffeintrag durch die Luft hat viele Flächen verändert. Also uns fehlen die nährstoffarmen Lebensräume.
In Osnabrück sprießen die abtrünnigen Arten seit kurzem an einem ungewöhnlichen Ort. Roland Schröder und der Landschaftsplaner Daniel Jeschke haben die Wildpflanzen auf einem Hörsaalgebäude ausgesät. Eine etwas andere Form der Begrünung von Hausdächern.
Die Mischung, mit der wir zurzeit arbeiten, umfasst ca. 40 Gefäßpflanzenarten.
Sandtrockenrasenarten sind in der Regel gefährdete Arten und somit schaffen wir, wenn wir diese Arten nutzen, für die Dachbegrünung nochmal neue Lebensräume. Unser Ziel ist tatsächlich auch am Ende des Projektes eine Wildpflanzenmischung zu haben, die für die Praxis nutzbar ist. Dass die Leute wissen, okay, hier habe ich eine Mischung und wenn ich mein Dach so und so gestalte, kann ich die da ausbringen und dann bekomme ich dieses entsprechende Vegetationsbild.
So weit sind die Forscher noch nicht, doch in Münster berichteten sie jetzt von ersten Erfolgen ihrer wilden Dachbegrünung.
Wir haben die ersten Vegetationserhebungen gemacht in diesem Sommer. Das sind wirklich gute Ergebnisse, die wir erzielt haben. 79 bis über 80% der 41 Arten haben wir jetzt im ersten Jahr im Prinzip schon wiedergefunden, sind regelmäßig dort.
Habichtskraut und Heidenelke scheinen also auch auf Hausdächern klarzukommen. Katrin Kiel wundert das nicht, denn die Arten der Trockenrasen seien besonders anspruchslos.
So ein Dach, was die Traglast betrifft, man kann dort nur ein sehr flachgründiges Substrat aufbringen. Das bedeutet also, die Möglichkeit für Pflanzen, das überhaupt zu durchwurzeln, dort Wasser und Nährstoffe zu finden, sind sehr gering. Und das heißt aber, dass diese Hungerkünstler, die also an diese extremen Lebensbedingungen angepasst sind, sich für diese Dachbegrünung auch gut eignen.
86 Quadratkilometer. So viel Dachfläche war in Deutschland im Jahr 2014 nach Zahlen aus der Branche begrünt. Heute müssten es über 100 Quadratkilometer sein. Und es kommen ständig neue Flächen hinzu. Würde man auf den Dächern künftig Wildpflanzen aussehen, hätte auch die Fauna etwas davon, sagt die Biologin.
Gerade die Sandtrockenrasen sind sehr, sehr wichtig für Wildbienen, weil die da auch im Boden nisten. Man kann also solche Dächer auch noch weiter aufwerten, dass man also tatsächlich noch solche Elemente wie kleine Sandhügel, Totholz und so weiter damit einbringt, um dann auch den Wildbienen zum Beispiel Nistmöglichkeiten zu bieten.
Genau das wollen die Osnabrücker Ökologen jetzt an einem zweiten Standort testen. Ein Getränkeabfüller in der Nähe stellt ihnen dafür das Dach seines neuen Logistikzentrums zur Verfügung.
Und da werden wir das, was wir bisher gemacht haben, auch im größeren Stil auf einer 1 Hektar großen Fläche nochmal weiter erproben, beziehungsweise dann eben mit Insekten helfenden Biodiversitätselementen.
Roland Schröder kann schon mal damit beginnen, die Saatmischungen mit der Trockenrasenflora zu sortieren.
Im nächsten Monat wird begrünt.
Hausdächer als neue Heimstatt für Heidenelke und Habichtskraut. Volker Mrasek über Hausdächer mit Trockenrasen.
Auslese. Kompakt. Der Sachbuchtipp von Martin Hubert.
Ein 5 bis 7 Meter langer Schlauch, der für die Verdauung unverzichtbar ist und ganz schön nerven und reizen kann. Der Darm weiß sich Gehör zu verschaffen und gehört doch immer noch zu den meist unterschätzten Organen unseres Körpers. Damit muss endgültig Schluss sein, meint der Psychiatrieprofessor Gregor Hasler von der Schweizerischen Universität Freiburg. Denn inzwischen sei klar, wie eng Darm, Hirn, Psyche und Gesundheit miteinander zusammenhängen. In seinem Buch »Die Darm-Hirn-Connection – Revolutionäres Wissen für unsere psychische und körperliche Gesundheit« fasst Hasler die neuen Erkenntnisse pointiert zusammen.
Der Darm ist ein wichtiges Sinnesorgan. Darm, Bakterien und Parasiten bestimmen die Persönlichkeit mit. Essstörungen wie Bulimie können die Folge einer Entzündung im Darm sein, die das Hirn angreift. Olivenöl, Walnüsse und Kastanien wirken antidepressiv. Ein übermäßig durchlässiger Darm kann zu Psychosen führen. Klingt wie Science Fiction, aber genau das belegen neueste Studien.
Zugegeben, das Wort revolutionär taucht in dem Buch etwas zu häufig auf. Auch weist der Autor ein bisschen zu ungeniert immer wieder auf seine eigenen bahnbrechenden Forschungsleistungen hin. Aber Gregor Hasler liefert trotzdem einen guten Überblick über den aktuellen Wissensstand und benennt auch Lücken, Fehlschläge und Unsicherheiten der Forschung. Schließlich wurden viele Experimente bisher nur in Tierversuchen durchgeführt und noch nicht auf den Menschen übertragen. Zur Seriosität des Buches trägt bei, dass der Autor die einzelnen Kapitel mit Unterstützung weiterer Experten verfasst hat. Hasler führt den Leser vom Mund bis zum Anus und mixt geschickt individuelle Fallgeschichten und detaillierte Schilderungen wissenschaftlicher Zusammenhänge ineinander. Etwa wenn er beschreibt, wie der Vagusnerv ausreift, der für die Kommunikation zwischen Darm und Hirn verantwortlich ist.
Wenn das Kind Bauch an Bauch auf seiner Mutter liegt, spürt es, wie der Darm der Mutter mit dem Herzen, der Atmung, der Stimme und der Mimik koordiniert ist. Es merkt, wie gut es der Mutter gelungen ist, Körper und Geist gemeinsam zu entwickeln. Ferner sind Situationen, in denen vegetative und soziale Prozesse zusammengehen, besonders geeignet, das Vagusnetzwerk aufzubauen, zum Beispiel beim Saugen und Schlucken in den Armen der Mutter, die auf das Kind sprachlich und mimisch eingeht.
Gregor Hasler erklärt anspruchsvoll und verständlich, wie Darm- und Hirnnerven, neuronale Botenstoffe, Immunzellen, Hormone oder Stressfaktoren zu Krankheiten beitragen können. Von multipler Sklerose bis zu Parkinson. Empfehlenswert ist das informative und gut lesbare Buch auch, weil es differenziert mit der viel diskutierten Frage umgeht, wie sinnvoll die Einnahme von Probiotika ist. Hasler diskutiert zwar den möglichen therapeutischen Einsatz von Mikroorganismen, warnt aber auch vor falschen Versprechungen und fahrlässiger Einnahme. Denn
viele Bakterien lassen sich nicht pauschal in gut oder böse einteilen, sondern verhalten sich je nach Umgebung anders. Mal positiv, mal negativ.
Auslese. Kompakt. Zielgruppe.
Jeder, der wissen will, wie sein Darm sein Leben beeinflusst.
Erkenntnisgewinn.
Der Darm ist ein hochempfindsamer Sensor für unsere soziale Umwelt.
Spaßfaktor.
Das Buch ist vollgepackt mit interessanten Informationen. Und trotzdem leicht verdaulich.
Martin Hubert über das Buch von Gregor Hasler, Die Darm-Hirn-Connection, revolutionäres Wissen für unsere psychische und körperliche Gesundheit, erschienen im Schattauer Verlag, 301 Seiten, kosten 20 Euro. Am Freitag ging beim Versuch der Landung auf dem Mond der Kontakt zur indischen Sonde Vikram verloren. Nach der israelischen Sonde im April der zweite Fehlschlag am Mond in diesem Jahr. Auch das Unternehmen PT Scientist aus Berlin-Marzahn will eine Sonde zum Mond schicken. Allerdings musste die Firma im Juli Insolvenz anmelden. Gestern dann die Meldung, es gibt keine Insolvenz. Aus PT Scientist wurde Planetary Transportation System, ebenfalls PTS. Ich habe darüber vor der Sendung mit dem Raumfahrtjournalisten Dirk Lorenzen gesprochen und ihn eingangs gefragt, ob es damit neue Hoffnungen für Deutschlands erste Mondmission gibt.
Diese Hoffnung gibt es jetzt. Das Unternehmen ist aufgekauft worden. Man sagt, von einem Luft- und Raumfahrtunternehmen. Wer das genau ist, möchte man bisher dann noch nicht mitteilen. Zugleich gab es die Umbenennung, die Sie erwähnt haben. Nun heißt man also so etwa Systeme für den Transport zu Planeten. Und ganz wichtig, gut 60 Mitarbeiter können dort weiter an der geplanten Mondmission arbeiten.
Warum will Planetary Transportation System den neuen Eigentümer nicht nennen? Gibt es da Informationen?
Ich frage mich auch, warum man da so Geheimniskrämerei betreibt. Es ist eigentlich nicht zu verstehen. Es ist ja offensichtlich alles in trockenen Tüchern, dann könnte man es sagen. Und wenn man eben nachguckt nach den Pflichtangaben im Handelsregister, dann sieht man auch, der aktuelle Geschäftsführer ist Wolfram Simon Schröter. Der hat diese Position auch beim Unternehmen Zeitfracht inne. Zudem ist die offizielle Firmenanschrift von PTS nun identisch mit der von Zeitfracht. Also da kann man eins und eins zusammenzählen. Das wird der Investor wohl sein. Das ist eine große Firma, die bisher an Logistikdienstleistern und Luftfahrtgesellschaften zum Beispiel beteiligt ist, aber eben nicht direkt etwas mit Raumfahrt zu tun hatte. Und eben auch interessant, es ist kein klassisches großes Raumfahrtunternehmen wie Airbus oder OHB, wo vielleicht manche drauf getippt haben.
Wie geht es nun weiter bei PT Scientists, ehemals jetzt Planetary Transportation System? Was haben die vor?
Man möchte weiterhin diese Landefähre Alina zum Mond schicken. Da hat man all die Entwicklungen im Wesentlichen schon hinter sich. Jetzt muss man dieses Fluggerät auch wirklich bauen. Da kommen dann eben große Kosten hinzu. Dafür fehlte bisher das Geld, weswegen man eben hatte Insolvenz anmelden müssen. Und man möchte, wenn man so diesen Zeitplan noch halten kann, in gut 2-3 Jahren dann wirklich auf dem Mond landen. Und zwar da nicht irgendwo, sondern direkt neben der Stelle, an der 1972 Apollo 17 auf dem Mond aufgesetzt hat. Das war die letzte bemannte Mission.
Lässt sich mit einem solchen Projekt jetzt zum Mond zu fliegen für ein Unternehmen eigentlich Geld verdienen?
Also einen wirklich kommerziellen Markt gibt es für solche Flüge zum Mond sicherlich nicht. Die tatsächlichen Kosten für so einen Flug zum Mond liegen üblicherweise bei einigen 100 Millionen €. Das kann man nicht über die Frachtkosten wieder einspielen. Es ist etwas rätselhaft, was der Investor da vielleicht wirklich vorhat. Vermutlich setzt man auf politische Hilfe. Thomas Jarzombek, der Koordinator der Bundesregierung für die Luft- und Raumfahrt, der hat dieses Mondprojekt von PTS schon sehr oft sehr gelobt. Der unterstützt sehr diesen Start-up-Markt in der Raumfahrt und er hat auch zum Beispiel gestern noch bei einem parlamentarischen Abend sehr betont, wie wichtig eine robotische Mission zum Mond sei. Er möchte da einfach mehr Sichtbarkeit von Deutschland und von Europa. Und vermutlich, so sagen es eigentlich alle, wird dann wohl im November der Ministerrat der Europäischen Weltraumorganisation ESA so eine Mission beschließen. Und dann stünde natürlich PTS aus Berlin so gut da wie kein anderes Unternehmen aus Europa.
Das heißt aber auch, das Unternehmen setzt ganz klar auf Subventionen.
Das kann man Subventionen nennen oder politische Unterstützung in Form von Aufträgen. Rein kommerziell funktioniert so etwas nicht, jedenfalls noch nicht. In den USA ist da die Unterstützung deutlich stärker. Die NASA darf innerhalb von 10 Jahren 2,5 Milliarden $ an Unternehmen verteilen, die genau so etwas anbieten, nämlich den Transport von Material zum Mond. So eine konkrete Unterstützung hat es bisher in Europa nicht gegeben. Das wird sich jetzt vielleicht ändern. PTS ist technisch eben wirklich schon sehr weit. Man kooperiert bisher mit der Ariane Group. Man arbeitet mit der ESA zusammen, auch mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt sehr intensiv. Also man nennt sich zwar noch Start-up, aber man ist eben garantiert keine kleine Raumfahrtklitsche.
Und wie realistisch, wie ist Ihre Einschätzung, ist eine Landung auf dem Mond für PTS dann, wenn man zurückblickt nochmal auf die Fehlschläge von Israel und Indien?
Diese Pannen waren sicherlich nicht gut für das Geschäft. Die israelische Panne wird einer der Gründe auch gewesen sein, dass man so Probleme hatte, einen Investor zu bekommen. Natürlich kann PTS jetzt immer noch die erste Firma werden, die privat auf dem Mond landet mit der Raumfähre Alina. Zugleich sieht man aber auch, so eine Landung ist äußerst schwierig. PTS ist gewarnt. Die Wahrheit all solcher Projekte ist klar auf dem Mond. Man muss dort heile landen. Ein Fehlschlag wird sich PTS nicht leisten können.
Aus PT Scientist wurde Planetary Transportation Systems. Dr. Renzen über den Neustart für Deutschlands Mondmission. Und wir starten jetzt hier mit den Meldungen aus der Wissenschaft und Michael Stang.
Ein internationales Forschungsteam hat mithilfe von Bohrkernanalysen die Folgen des Einschlags jenes Asteroiden rekonstruiert, der vor rund 66 Millionen Jahren das Aussterben aller großer Dinosaurier auslöste. Im Fachblatt PNAS heißt es, dass sich entlang der heutigen Küste der mexikanischen Halbinsel Yucatan binnen 24 Stunden eine 130 Meter dicke Schicht von verschiedenen Ablagerungen bildete, etwa aus Asche oder Holzkohle. Demnach könnte der Einschlag Tsunamis und Buschbrände hervorgerufen und gewaltige Mengen Schwefel freigesetzt haben. Ein Tsunami kam den Autoren zufolge durch Reflexionen an Küsten wieder zurück und lagerte auch gewaltige Massen an verkohlten Pflanzenresten am Krater ab.
Eine sensible Beinprothese lindert Phantomschmerzen.
Menschen spüren, wenn sie ihre Knie bewegen oder ihre Füße den Boden berühren. Das Nervensystem nutzt solche sensorischen Rückmeldungen, um die Muskeln präzise zu steuern. Personen, die eine Beinprothese tragen, verfügen nicht über diese Rückmeldung. Sie laufen daher unsicher, zudem leiden viele Betroffene unter Phantomschmerzen. Einen neuen Ansatz präsentiert ein Team der ETH Zürich im Fachblatt Nature Medicine. Die Forschenden haben Algorithmen entwickelt, um die Informationen eines Tastsensors an der künstlichen Fußsohle sowie der Bewegungssensoren im elektronischen Kniegelenk in Stromimpulse zu übersetzen und an den Körper weiterzuleiten. Bei ersten Tests haben zwei Menschen mit einer Beinamputation oberhalb des Knies die neue Prothese ausprobiert, bei der sie den künstlichen Fuß und das artifizielle Bein in Echtzeit spüren konnten. Demnach liefen die Studienteilnehmer nicht nur sicherer, sondern litten dank des Neurofeedbacks auch weniger unter Phantomschmerzen.
Ein Olivenbaumschädling wurde auch in Frankreich nachgewiesen.
Xylella fastidiosa gilt seit 2013 als Schreckgespenst für den Olivenanbau in Europa. Diese vermutlich in Zierkaffeesträuchern aus Südamerika nach Italien eingeschleppte Bakterienart lässt jahrhundertealte Olivenbäume vertrocknen. Ein Heilmittel gibt es bislang nicht. In den vergangenen Jahren sind in Italien rund 1 Million Olivenbäume an diesem Bakterium gestorben. Nun hat sich die Krankheit nach Frankreich ausgebreitet. Dem französischen Landwirtschaftsministerium zufolge wurde eine Unterart des Bakteriums bei 2 Olivenbäumen im Süden des Landes nachgewiesen. Die erkrankten Bäume sollen zerstört und verbrannt werden, ebenso wie alle anderen anfälligen Bäume und Pflanzen in einem Radius von 1,5 Kilometern.
Physiker weisen einen Supra-Festkörper zweifelsfrei nach.
Ein Team der Universität Stuttgart hat erstmals einen exotischen Materiezustand erzeugt, bei dem Material fest und superflüssig zugleich ist. Wie die Physiker im Fachblatt Nature schreiben, bildeten bei dem Experiment Dysprosium-Atome gleichzeitig einen Kristall und eine suprafluide Flüssigkeit, also eine Flüssigkeit, die widerstandsfrei fließt. Die Existenz solcher Supra-Festkörper wurde zwar schon vor rund 70 Jahren vorhergesagt, aber jetzt erst gelang der eindeutige Beweis.
In Asien grassiert weiter das Dengue-Fieber.
Auf den Philippinen sind in diesem Jahr bereits mehr als 1.000 Menschen an der Infektionskrankheit gestorben. Wie das Gesundheitsministerium heute mitteilte, handelt es sich bei annähernd 40% der Toten um Kinder im Alter von 5 bis 9 Jahren.
Neandertaler hatten viele Kinder.
Bei Ausgrabungen an einem Strand in der Normandie sind Prähistoriker des Nationalen Zentrums für wissenschaftliche Forschung in Frankreich, CNRS, auf 257 Fußspuren von Neandertalern gestoßen. Die 80.000 Jahre alten Abdrücke geben neue Einblicke in die Sozialstruktur der heute ausgestorbenen Menschen. Wie die Forschenden im Fachblatt PNAS schreiben, stammen nur 21% der Abdrücke von Erwachsenen. Dies interpretieren die Studienautoren dahingehend, dass es in dieser Gruppe sehr viele Kinder gab. Die Abdrücke könnten von bis zu 13 Individuen stammen. Ein Fußabdruck stammte offenbar von einem recht großen Neandertaler. Mit einer Länge von 28,4 cm entspricht dies Schuhgröße 45.
Sternzeit. 10. September. Galileo Galilei verpasst Neptun. Heute überholt die Erde den äußersten Planeten Neptun auf der Innenbahn. Sonne, Erde und Neptun stehen genau auf einer Linie. Weil der Gasriese jetzt am Firmament der Sonne genau gegenübersteht, spricht man von der Opposition. Neptun kommt der Erde in diesen Tagen so nah wie sonst nie. Allerdings ist Nähe bei einem Abstand von mehr als 4 Milliarden Kilometern relativ. Das Licht braucht etwas mehr als 4 Stunden, um von Neptun zu uns zu gelangen. Der Berliner Astronom Johann Gottfried Galle war 1846 der Erste, der Neptun bewusst beobachtet hat. Der französische Mathematiker Urbain Le Verrier hatte die Position des vermuteten Planeten berechnet und Galle informiert. Tatsächlich aber haben Astronomen schon Jahrhunderte vorher Neptun im Teleskop gesehen, allerdings nicht seine Planetennatur erkannt. Der prominenteste Neptun-Verpasser ist Galileo Galilei. Im Januar 1613 zog der Planet Jupiter zweimal sehr dicht an Neptun vorbei. Einmal kam es sogar zu einer Bedeckung Neptuns durch Jupiter. Ein bei Planeten äußerst seltenes Ereignis. Galilei hatte intensiv den Lauf der Jupiter-Monde verfolgt. Dabei hat er auch Neptun in seine Zeichnungen eingetragen. Aber mit seinem Teleskop war dessen Planetennatur nicht zu erkennen. Jérôme Lalande und John Herschel haben ihn später ebenfalls irrtümlich für einen Stern gehalten. Neptun, der beinahe von Galilei entdeckte Planet, steht in diesen Nächten im Sternbild Wassermann. Er ist allerdings nur in einem Fernglas zu sehen.
Warum kaufen Kunden ein SUV? Die Antwort von VW-Chef Dies: Die Kunden wollen einfach höher sitzen. Und weiteres Thema bei Wirtschaft und Gesellschaft, 17.05 Uhr, die Krebsprävention. Spahn und Karliczek stellen ein Präventionszentrum vor. Und das war Forschung aktuell mit Uli Blumenthal.